Filmgeschichten.
Hi Jürgen.
Laura, Christi.
Wow. Österreichisch.
Es ist österreichisch, es ist bayerisch. Österreich und Bayern, das ist ja.
Same.
Wie ist es? Alles Roger?
Alles Roger, Kambodscha, alles easy peasy bei uns.
Sehr gut, freut mich. Sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben viele gute Hörer, viele nette Hörer, immer wieder mal den einen oder anderen Kommentar, das gefällt mir alles. Finde ich gut. Alle freuen sich auf unsere Folgen. Finde ich
schon. Ja, jetzt haben wir schon die 135. Folge hier. Es
Wahnsinn,
geht wieder zack, zack, zack. Es ist richtig krass.
Das ist schon irre, ja. Stimmt schon. Und vor allem, der Stoff geht uns ja nie aus.
Na, Gott sei Dank.
Ja, richtig, ja. Ja, du, wir sind...
Es gibt genug Filme.
Wir sind im 42. Mode, da haben wir noch gar nicht drüber gequatscht, schätze ich mal.
Ich glaube auch nicht. Na, 1942, da ist meine Oma auf die Welt gekommen.
Deine Oma? Ja, ich weiß gar nicht mehr das Jahr von meiner Oma. Keine Ahnung, vergessen. Die steht jetzt aber da nicht drin. Warte, unter Geburtstage, nee, ich finde sie nicht.
Deine Oma unter Geburtstage?
Deine.
Meine. Frechheit.
Musst du mal Wikipedia anschreiben.
Ja, aber echt, ich werde einen Artikel für sie schreiben.
Ja, genau, du kannst die selber machen, genau. aber ich meine, es ist natürlich, 42 ist natürlich Krieg.
Mhm.
Durch so ein dummes Land, die den begonnen haben mit so einem österreichischen Führer. Also, da sind wir auch wieder beieinander und doppelt.
Ja.
Das heißt, wir haben natürlich keine deutsche Top Ten, weil die Deutschen, die wollten die Welt erobern.
Mhm.
Wir haben aber eine amerikanische Top Ten, interessanterweise.
Mhm.
Aber ich glaube, das liegt auch daran, ich glaube, Amerika hat sich da ja noch so ein bisschen zurückgehalten, gell, 42.
Ja.
So ein bisschen. Sie haben schon ein bisschen mitgemacht, weil das spiegelt ja auch der Film, den du heute besprichst, mit. Aber sie waren, glaube ich, noch nicht aktiv dabei, glaube ich. Das ging, glaube ich, erst die letzte Zeit, wenn ich mich täusche. Also ich bin jetzt kein großer Historiker, aber ich glaube, dass die Amerikaner sehr spät eingestiegen sind und dann war ja dann relativ schnell Alliierten und D-Day und Hiroshima und alles mögliche halt. Also, dann haben wir zumindest eine Top Ten in Amerika. Das Spannende ist, dass da die Einspielergebnisse noch in einem anderen Niveau sind. Gell? Also Platz 1 hat 5 Millionen und Platz 10 hat 2,8 Millionen. Nicht so wie jetzt immer gleich so Hunderte oder sowas.
Ja.
Das ist Geld alles nichts mehr wert, was wir kriegen.
Ja, wir drucken aber viel zu viel Geld.
Wahrscheinlich, ja. Auf Platz 10, Somewhere I'll Find You, sagt mir gar nichts, wird hier auch nicht erklärt, scheint nicht so wichtig zu sein, aber war halt auf Platz 10, gell? Interessant.
Okay.
Dann auf Platz 9, For Me and My Gal. Was heißt denn Gal? Mhm. Ich und mein?
Ja, ich glaube, Girl, es ist
Das ist ein Musical mit der Judy Garland, die wir ja kennen.
Die kennen wir, ja.
Ja. Dann auf Platz 8 der große Wurf. Sie ist auch nicht der große Wurf.
The Big Throw.
Wahrscheinlich, keine Ahnung. Also steht nicht da, was es auf Englisch hieß. Eine Filmbiografie von Sam Wood, in der der Gary Cooper als Baseballspieler Lou Gehrig die Hauptrolle spielt.
Ja, natürlich Baseball.
Ja. Mhm. Gary Cooper hat einen Baseballspieler gespielt. Das ist ja geil. Gary Cooper kennst du auch von 12 Uhr mittags.
Oh, okay.
Ja. Dann auf Platz 7 Wake Island, ein US-amerikanischer Kriegsfilm, der die Schlacht um Wake Island im Zweiten Weltkrieg zum Thema hat, sagt mir gar nichts.
Was ist ein Wake Island?
Keine Ahnung. Weil wir hatten ja überall eine Schlacht wahrscheinlich. Kein Schimmer. Dann auf Platz 6 Musik, Tanzfilm. Mit Bing Crosby und Fred Astaire. Die kennt man, wenn man alt ist. Fred Astaire, der hat immer so Step-Tanz-Dinger gemacht.
Das ist doch ein Sänger.
Ja, und auch Tänzer. Und der Bing Crosby ist, glaube ich, nur Sänger gewesen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich auch beide.
Ja. Ja.
Dann auf Platz 5 Der Weg nach Marokko, ein Abenteuerfilm.
Mhm.
Auch mit Bing Crosby.
Mhm.
irgendwie von zwei schiffbrüchigen Freunden, die in einem Scheichtum landen.
Das war okay.
Dann auf Platz 4 Piraten im Karibischen Meer. Ist irgendwie so Abenteuerfilmjahr gewesen.
Ja.
Mit Ray Milland, John Wayne und Paulette Goddard. Ja, John Wayne, ich dachte, der hat nur Cowboys gespielt. Okay.
Mhm.
Dann auf Platz 3 Yankee Doodle Dandy.
Yankee Doodle Dandy.
Eine Filmbiografie, die Lebensgeschichte des Entertainers und Komponisten George M. Cohen verarbeitet. Mir sagt George M. Cohen gar nichts. Nothing. Aber es wird wohl Yankee Doodle Dandy wird halt wahrscheinlich ein Schwarzer sein, könnt ihr mir vorstellen, weil sonst passt es nicht, Yankee Doodle Dandy. So, nicht ein bisschen fröhlicher als Blues. Naja. Dann auf Platz 2 gefundene Jahre. Ein Melodram mit Ronald Coleman und Greer Garson. Über irgendwas mit Libyen habe ich noch nie gehört. Und auf Platz 1 Mrs. Miniver. Auch ein Filmdrama, ganz schön dramatisch da.
Ja.
Wieder abenteuerlich oder dramatisch. Und da ist jetzt auch wieder Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Also filmisch hatten hier Amerika auf jeden Fall mitgemacht.
Ja.
Dann Academy Awards, die gab es ja schon immer, oder? Anscheinend. Bester Film Schlagende Wetter von John Ford. Kenne ich nicht. Bester Hauptdarsteller Gary Cooper in Sergeant York. Dann beste Hauptdarstellerin John Fontaine in Verdacht. Dann bester Regisseur John Ford, auch für Schlagende Wetter. Dann Nebendarsteller Braumeister, die kennen wir eh nicht.
Ist irgendein Österreicher dabei?
Ja, das sieht nicht so aus. Nö. Nee, kein Österreicher.
Achso, ja, wir waren ein bisschen busy, glaube ich.
Ja, genau. Wir waren ja,
ups.
Wir waren ja mit einem Österreicher beschäftigt.
Ja, wir waren ja beschäftigt. Shit. Ja.
Und dann gibt es noch ein paar wenige Ereignisse. Also am 3. April 1942 kam das Dschungelbuch raus, und zwar der Realfilm, den ich sogar kenne. Der ist echt cool gemacht für die damalige Zeit.
Ich glaube sogar, dass ich den A kenne, den uralten Dschungelbuch.
Zum indischstämmigen Schauspieler, der gespielt hat. Dann kam am 8. August Walt Disneys fünfter abendfüllender Trickfilm raus. Und was könnte das sein? Der fünfte. Der erste war ja Schneewittchen.
Schneewittchen, genau.
Der allererste. Jetzt sind wir beim fünften schon.
Oh.
Auf jeden Fall kann ich dir sagen, dass du mit Sicherheit auch wie jedes Kind geweint hat. Bei einem
Na, wenn es König der Löwen ist.
Nein, das ist viel König der Löwen, viel später. Wir sind hier im Jahr 42.
Ah, ja. Ich weiß nicht, was ist denn noch so? Die Schöne und das Biest ist auch früher, oder?
Also einer heißt Klopfer.
Oh, Bambi.
Ja. Und wenn du da nicht geweint hast.
Ich glaube nicht, dass ich geweint habe, um ehrlich zu sein.
Was, wo die Mutter erschossen worden ist, hast du bestimmt geweint.
Ja, nein, das glaube ich nicht. Echt nicht.
Ach.
Ich weiß nicht. Ich habe dieses Kind, glaube ich, nicht so aufgefasst, dass da jetzt an wer erschossen worden ist, die Mama.
Keine Ahnung. Okay. Dann, gut. Ja, scheiß auf das Video.
Bambi ist so alt.
Ja.
Bambi ist so alt, von 1942. Krass.
Die haben fünf Jahre hat die Produktion gedauert fast. Und der Witz war, die Weltpremiere am 8. August 1942 war in London. US-Premiere war am 13. August in New York.
Okay.
Eine Woche später, glücklicherweise. Und jetzt am 26. November, Achtung, Brücke baue ich jetzt. Am 26. November, und zwar eine Riesenbrücke. Am 26. November 1942 war im New Yorker Hollywood Theater die Uraufführung von einem Film, über den du jetzt gleich redest.
Ja, weil ich glaube, das wichtigste Zitat von diesem Film ist: Schau mir in die Augen, Kleines.
Der Witz ist, ich kenne noch ein zweites Zitat, das die aber nicht verwenden in dem Film.
Ah?
Ja, und zwar meint jeder, dass das Zitat Play it again, Sam von Casablanca ist, aber es wurde in dem Film nie gesagt. Und das.
Aber sowas Ähnliches hat
es ja. Ja, es gab was Ähnliches, aber es wurde nicht dieses Zitat gesagt. Das ist so wie bei Derek auch, der nie gesagt hat: Hol schon mal den Wagen, Harry. Deshalb, also, ich glaube, wenn ich das richtig herausgelesen habe, gab es so eine Komödie, die Casablanca so ein bisschen auf den Arm nimmt, relativ zeitnah. Und da wurde das, vielleicht hieß die sogar Play It Again, Sam. Und dadurch wurde das in, gedanklich so vermischt. Weil Humphrey Bogart sagt es halt so nicht. Aber es wird dem Film immer zugesprochen. Witzigerweise, das ist echt lustig.
Ja. Okay.
Aber schau mal in die Augen Kleines, hast du recht, ja, genau.
Ja, schau mal in die Augen Kleines, ich meine auf Englisch. Ich habe den ganzen Film einfach nur auf dieses Zitat eigentlich gewartet. Und dann waren das, ich glaube, ja, die letzten 5 Minuten. Ja. Auf Englisch sagen sie ja, here's looking at you, kid. Ja. Aber, ja, habe ich auch nicht wirklich verstanden. Und was mir auch noch irgendwie bekannt vorkommen ist, weiß ich aber nicht, warum ist das, uns bleibt immer Paris. Ich weiß nicht, warum ich da das auch kenne, aber das habe ich mir auch gedacht. Okay, uns bleibt immer Paris, we will always have Paris. Das hat auch, das Zitat ist irgendwie hängen geblieben bei mir.
Cool.
Sehr ja. Gut. Ja, weil um was geht's? Wir haben, ja. Oder ich habe mir den Film Casablanca ausgesucht und ja, ich glaube sogar, wo ich ihn vorgestellt habe, ja, Casablanca. Und ich habe nicht gewusst, dass das Nordafrika ist. Casablanca hört sich nicht nach Nordafrika an, da Marokko herum. Deswegen, es hört sich eher so Südamerika an. Irgendwie so Karibik, schon, ja.
Genau, ja.
Kuba. Das ist für mich Casablanca. In 1942 ist es eben erschienen. Der Regie führt da Michael Curtis in den Hauptrollen. Ich habe viele gekannt. Ich war ja echt stolz auf mich eigentlich, wo die ganzen Leute kommen sind. Hey, den kenne ich. Humphrey Bogart sofort, ja, kennen wir. Sogar der Stefan hat gesagt, hey, den kennen wir ja von dem anderen alten Schwarz-Weiß-Film. Ja, gefühlt spielt er in jedem Schwarz-Weiß-Film mit. die Ingrid Bergman spielt mit. Die haben wir, glaube ich, nicht in einem Film noch gehabt, oder? Nein. Man kennt sie, aber ich glaube, sie haben sie noch nicht gehabt.
Ja, ja.
Eine schwedische Schauspielerin.
Aber die sah in den 40er-Jahren sah die schon verdammt gut aus.
Voll natürlich.
Irre, ja.
Ja. Dann der Claude Rains.
Apropos natürlich, ich habe gelesen, dass die auch grundsätzlich immer kein Make-up genommen hat, damit sie natürlich ausschaut. Was ich total cool finde. Was ja cool. Untypisch für Schauspieler ist.
Voll. Der Claude Rains, der hat den Kapitän Renault gespielt, den habe ich nicht gekannt. Den Paul Henry, haben wir den gekannt? Ich glaube nicht,
das ist
oder?
Das ist halt der Österreicher. Vielleicht kennst du den.
Ja, der müsste irgendwie Franz heißen, damit ich ihn kenne.
Der Paul.
Ja, aber das stimmt. Also, ja, der ist 1908 in Triest geboren. Und das ist aber eigentlich Italien.
Du bist Italien, gell?
Ja. Aber sagen wir aber Österreicher.
Nein, er steht ja drin als österreichisch-amerikanischer Schauspieler.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das damals war. Mann, 1908 hast du gesagt. Da war
1908, ja.
Da war jetzt gar nicht, keine Ahnung, wie die Grenzen waren, gell?
Ja, da haben wir noch unser österreich-ungarische Monarchie gehabt. 1908 bis zum Ersten Weltkrieg und dann nach dem Ersten Weltkrieg 1918 hat es die Habsburger dann nicht mehr gegeben.
Ja, aber da steht Triest war damals Österreich-Ungarn.
Ja, und dann irgendwie
ist Österreicher. Und dann wurde es erst Italien.
Ja.
Ja, so geht's. Das ist auch witzig eigentlich.
Ja, ich habe das alles einmal gelernt gehabt in der Schule. Ich weiß nur, Österreich war mal richtig groß und jetzt mal relativ klein.
Ja.
Gleich wie Deutschland eigentlich.
Ja. Das muss ja nicht
sein. Naja, sowieso. Wir teilen ja gern.
Genau.
Dann den Sydney Greenstreet, den kennt man. Das war der Signor Ferrari. Spur des Falken, genau, da hat er mitgespielt.
Genau, ja.
Und dann, ja, okay, die anderen, glaube ich, hat man. Oh, und der Peter Lohr, natürlich, der hat auch wieder mitgespielt. Sofort den gesehen, hast gewusst, okay, wir kennen uns aus. Ja, ich glaube, das waren die wichtigsten, außer du kennst jetzt noch den
Nein, okay. Ich kenne keinen mehr. Nee. Du hast sowieso schon mehr gekannt, als ich gekannt habe.
Ho, schau.
Ja.
Ja, worum geht's? Wir befinden uns in Casablanca, Anfang Dezember 1941. Und das war vor dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg, weil das war kurz ein paar Tage, bevor die Japaner Pearl Harbor angegriffen haben. Und Frankreich ist von der deutschen Wehrmacht erobert worden. Und in Marokko, Marokko war Teil französisch und Teil irgendein anderes, ich glaube Spanisch oder Portugiesisch, so irgendwie. Und natürlich ist dann das französische Nordafrika ist dann von den Deutschen auch besetzt worden, weil sie natürlich Frankreich übernommen haben. Und viele, die in Deutschland, Europa waren, die fliehen nach Casablanca, um von Casablanca einen Flug nach Portugal zu kriegen, nach Lissabon, weil die sind nämlich neutral. Und dann von Lissabon versuchen die meisten weiter nach Amerika zu fliehen, damit sie dem Krieg entfliehen können. Und es ist aber leider so, dass die meisten Flüchtlinge, die kommen zwar nach Casablanca, kommen aber nicht aus Casablanca raus, weil es da einen korrupten französischen Polizeichef gibt. Das ist eben der Kapitän Renault. Und nur der kann nämlich die Visa erstellen, um aus dem Land vom Flughafen rauszukommen. Und der Film quasi ist, wir sind in Casablanca und es kommt eine Meldung, dass zwei deutsche Offiziere in Nordafrika getötet worden sind und die haben ein Transitvisa. Und dieses Transitvisa wurde von irgendeinem mega hohen Viech in Deutschland ausgestellt. Und natürlich will jetzt jeder diese Papiere finden, weil das ist halt das Los, um rauszukommen. Und der es gibt in Casablanca verschiedene, wie nennt man das, Bars oder Cafés, wie heißt es, es heißt ja Nachtclubs, so, das waren es, Nachtclubs. Und da gibt es eben das Rick's Café America, was eben von einem Amerikaner geführt wird, dem Richard Blaine, und dem gehört dieses Café und die tun halt immer dann die Besucher mit Musik und Getränke bedienen. Und der Rick hat in den 1930er Jahren Waffenschmuggel betrieben und ist eben dann zurück nach Casablanca gegangen, um zu flüchten. Und es kam dann der der Ugarte, der Peter Lohr, der kam dann zu ihm und hat gesagt, hey, ich habe diese Transitvisas und kannst du mir die bitte verstecken, weil irgendwie sind sie mir gerade auf die Fersen und ich möchte sicher gehen, dass ich sie nicht verliere. Und der Rick nimmt sie an, diese Transitvisa, vertraut ihm aber nicht wirklich und will die nicht an sich nehmen, also die ganze Zeit bei sich haben, und versteckt die Dokumente im Klavier von seinem Freund, dem Sam, also der dort immer Musik spielen. Und der Ugarte, der ist natürlich verdächtig, sie wissen, das ist so ein bisschen ein Schmuggler, und wird von der Polizei verhaftet und auch getötet. Und der korrupte Polizeichef, der Renault, der weiß, dass der Rick, der zwar Visa hat, kann es natürlich nicht beweisen. Sie durchsuchen sein Café, stellen alles auf den Kopf, finden es aber nicht. Und dann es ist auch, man sieht, dass zwei neue Figuren kommen. Und zwar ist es die Ilsa und der Laszlo, zwei Pärchen. Die flüchten auch nach Casablanca, weil der Laszlo so ein Widerstandskämpfer ist. Und die wollen raus aus dem Land und haben gehört, hey, dieser Ugarte hat die Transitvisas und die wollen die beiden haben. Und sie gehen in Ricks Café, um sich mit dem Typen zu treffen. Und da lernt die Ilsa, dann sieht den Rick wieder. Und es kommt raus, dass die beiden in Paris eine Liebesbeziehung gehabt haben. Und wo aber dann der Krieg gekommen ist, wurden die beiden getrennt und haben sich halt seitdem nicht mehr gesehen. Und der Rick, die verlieben sich halt dann wieder, dann schmusen sie wieder. Die Ilsa ist hin und her getrieben zwischen dem Laszlo und dem Rick. Der Rick findet dann auch raus, dass die Ilsa verheiratet war, bevor sie sich in Paris kennengelernt haben. Das Ding war nur, dass der Laszlo in einem Konzentrationslager festgenommen war. Und die Ilsa hat sich halt gedacht, sie sieht ihn nie wieder. Naja, er ist dann doch wieder rausgekommen. Und ja, jetzt ist sie in zwei Männern verliebt und weiß jetzt nicht wirklich, zu wem sie gehen soll, halten soll, mit wem sie zusammen sein soll. Also sie ist, finde ich, einfach nur mega verwirrt. Und sag halt zum Rick, hey, wir brauchen bitte diese zwei Transitvisas. Er sagt dann, ja, okay, ich helfe dir, wir fliegen dann. Dann ist sie voll okay mit der Idee, mit dem Rick zu fliegen. Dann aber kommt der Laszlo, dann weiß sie doch, sie ist in den Laszlo verliebt. Dann tun sie es doch wieder anders. Ja, also es war dann so ein komisches Liebesdreieck, um ehrlich zu sein. Und dann an Abend sagt der Rick, okay, Ilsa, komm, wir beide, wir verlassen das Land, ich habe die Papiere. Geht auch zu dem französischen Kapitän Renault und erklärt ihm, hey, wir treffen uns bei mir im Café, weil ich hab was für dich. Ich habe zwei Flüchtlinge, die mit den Transitpapieren weggehen wollen. Und dann treffen sie sich alle im Café und der Rick, hinterlistig wie er ist, bedroht dann den Kapitän mit der Pistole und sagt, ja, wir haben jetzt keinen Deal mehr, die beiden werden das Land verlassen und du rufst jetzt beim Flughafen an und sagst, es kommen zwei Reisende mit den Transitpapieren und die sollen durchgewinkt werden. Der Captain ruft aber nicht beim Flughafen an, sondern bei dem deutschen Oberbefehlshaber. Und der wird dann alarmiert und ist auch auf dem Weg zum Flughafen. Und dann fahren sie zum Flughafen. Die Ilsa war eigentlich der Meinung, sie fliegt mit dem Rick. Der Rick sagt aber dann, nee, es ist wichtiger, dass der Laszlo, der Widerstandskämpfer, mit ihr jetzt ausreist, weil es ist ja ihr Mann. Und ja, die Ilsa akzeptiert es dann auch, geht mit dem Laszlo ins Flugzeug. Und sie fliegen weg, also sie schaffen es auch. Dann kommt der deutsche Oberbefehlshaber, der wird erschossen vom Rick, weil er selbst die Waffe zückt. Und der korrupte französische Captain, der sagt halt, wo dann die anderen Leute kommen, ja, der deutsche Führer ist erschossen worden, bitte holt die üblichen Verdächtigen und hat eben nicht gesagt, dass es der Rick war. Und sie gehen dann gemeinsam weg vom Flughafen, der Rick und der französische Kapitän. Und der Rick sagt dann zu ihm, Louis, Ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Eine super korrupte Freundschaft, glaube ich. Sobald er die Chance hat, sticht er in den Rücken. Aber ja, das war Casablanca. Ein Liebesdrama, wo mir die Frau genervt hat.
Wieso hat dich die Frau genervt?
Ja, weil sie sich nicht entscheiden kann. Ach gute so, Frau, ja. Sag einfach, wer? Dein Mann, ja, dein Lover?
War ja verheiratet, das war damals ja zu leicht, du.
Ja, also. Ich weiß nicht. Ja, aber dann, wenn du verheiratet bist, dann, ja, keine Ahnung. Wenn du dir nicht 100% sicher bist, dass er gestorben ist im Konzentrationslager, dann wart halt. Hm. Oder ist das falsch?
Kaum. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das können wir so schlecht beurteilen, aber ja. Hm. Keine Ahnung.
Ja. Vielleicht da mega unsensibel, vielleicht war das damals.
Der Witz ist ja, ich habe mitgekriegt, dass ja die Hays Zensurbehörde, die hat ja einiges beanstandet und die haben auch diese Affäre zwischen Rick und Ilsa in Paris haben sie auch beanstandet und das war ein Riesenstreitpunkt, weil sie ja mit dem Victor verheiratet war. Und die Filmgesellschaft konnte dann nur, das wurde dann doch nur genehmigt, weil sie dann gesagt haben, okay, sie gingen in der Zeit davon aus, dass er im Konzentrationslager gestorben ist. Und das siehst mal, ich meine, die haben ja nicht Sex gemacht, die haben sich Bussis gegeben.
Ja, ja.
Und sind nach Paris gefahren. Also, es ist schon krass, was das für eine andere Welt war eigentlich, gell? Weil das ist dann gleich so eine Zensurbehörde, die da jeden Schmarrn anschaut.
Ja.
Naja, ja. Auf jeden Fall, es ist halt schon ein geiler Film, gell? Da kann man sagen, was man will. Er ist natürlich jetzt auch, er ist schon ein bisschen alt geworden, muss man sagen, aber er passt perfekt in die Zeit, weil er ja diese ganze Kriegsgedingse da anprangert. Und auf eine ganz geschickte Art und Weise. Und das finde ich ziemlich cool. Also hat mir gut gefallen, würde ich sagen.
Ja. Ja.
Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal gesehen habe, aber jetzt so als Erwachsener ihn mal wieder anzuschauen, der war schon sehr gut. Der war super gut gedreht, was mich ein bisschen irritiert hat, aber ich glaube, ich habe dann drüber nachgedacht. Ich glaube, das liegt daran, weil du damals musstest du dich wahrscheinlich für eine Blende entscheiden beim Filmen und für ein Objektiv, weil du hattest manchmal Szenen, da war sie vorm Humphrey Bogart. Und sie hat geredet, aber Humphrey Bogart war scharf. Und das hat mich ein bisschen irritiert beim Anschauen. Weil normalerweise machst du ja den Schwenk, wenn du zwei Leute gleichzeitig hast, in zwei verschiedenen Ebenen, dass dann der redet scharf ist. Weil das kannst du durch die Änderung kannst du es ja anpassen. Aber scheinbar ging das damals noch nicht. Und dann hat man wahrscheinlich den wichtigeren Humphrey Bogart immer scharf gelassen. Weil man sich dachte, die Frau ist eh schon scharf. Und das hat mich total irritiert, weil die war dann echt immer so ein bisschen unscharf manchmal, in manchen Szenen. Sogar bei einer Szene, wo sie alleine nur zu sehen war. Und da fand ich es dann komisch. Da dachte ich mir, hallo, warum kann ich denn ihr Kopf nicht scharf machen?
Ja.
Na, okay. Keine Ahnung. Das ist nur so was Technisches, was mir aufgefallen ist. Den Humphrey Bogart fand ich natürlich wieder mal grandios. Aber eigentlich spielt er ja genau denselben zynischen Typen wie in dem Film, wo wir angeschaut haben, mit dem Falken, genau.
Ja.
Weil es ist ja eigentlich derselbe Typ, gell?
Ja.
Kümmert sich um nichts, steht auf Geld, einfach nur zynisch und in jeder Sekunde eine Kippe im Schnabel.
Ja.
Also rauchen, es tut ja andauernd, irgendwie raucht es da drin ja andauernd. Ist auch so eine verrückte Zeit gewesen, was er damals geraucht, gell? Als Schauspieler hast du es wahrscheinlich dann leichter gehabt, weil du wusstest, was du mit deinen Händen machst, weil du hast ja dann geraucht. Und dann wundern sie sich, dass wir alle zum Rauchen angefangen haben, weil ich meine, du hast ja dann so einen coolen Typen. Was macht der coole Typ, der raucht?
Der raucht, ja. So muss ich das auch machen.
Ja, genau. Also ganz, ganz lässig. Ja. Aber ich fand ihn gut erzählt. Ich fand ihn gut gefilmt. Er hat mir außerordentlich gut gefallen. Und ich habe gesehen, dass dieses ganze Ensemble sehr, sehr jüdisch angehaucht war, was ich auch gut finde. Also wir können da mal kurz so, ich habe so ein paar Schicksale hier durch. Der Viktor Laszlo, der ja ein Österreicher war, der ist während des Austrofaschismus und dem späteren Anschluss von Österreich ans Dritte Reich geflohen. Erst nach England, dann in Hollywood konnte es quasi Schauspieler werden. Der Konrad Veit, der hat den Major Heinrich Strasser gespielt. Der war auch ein Deutscher. Und
auch der hat sogar.
Und ich, ja, warte mal, ich glaube, der hat auf jeden Fall auch bei der UFA, das ist unsere deutsche Filmgesellschaft gewesen, zu den bestbezahlten Schauspielern gehört. Und seine Frau war Jüdin. Und deswegen hat er Deutschland 33 verlassen und ist nach Hollywood gegangen und hat da regelmäßig Nazis gespielt. Dann hat er die Rolle von Major Strasser da bekommen, weil er 2000 Dollar pro Woche weniger wollte als der ursprünglich vorgesehene Österreicher Otto Preminger. Auf jeden Fall war ein Österreicher vorgesehen. Dann der Peter Lorre, den kennen wir ja schon fröhlich. Der ist auch Jude. Zählt hier auch als Österreicher, aber da haben wir auch schon drüber diskutiert. Der ist ja auch örtlich, glaube ich, mehr im Osten, glaube ich.
Im Osten, ja, genau.
Dort, aber es war halt damals auch dieses Österreich, das Großreiche Österreich, keine Ahnung.
Großreiche Österreich,
ja. Da müssen wir uns irgendwann mal den Krimi-Film M anschauen. Ich glaube, der heißt M, eine Stadt sucht einen Mörder, spielt er die Hauptrolle. Und da ist er berühmt geworden. Das muss ein ganz berühmter und ganz uralter Film sein. Ich glaube, es sind 30ern wahrscheinlich. Dann haben wir den SZ Zakal, das ist der, wo den Karl gespielt hat, den Oberkellner. Und der ist ein ungarischer Jude, der ist 39 aus Deutschland geflohen. Seine drei Schwestern kamen später im KZ ums Leben. Also ich sage, das ist eigentlich, Krieg macht alles keinen Sinn, weil die guten Leute verpissen sich dann sowieso. Es macht alles keinen Sinn einfach. Das so mal fürs Protokoll. Manche wollen das ja wiederhaben, ja. Dann die Madeleine Lebeau, die quasi diese vernachlässigte Geliebte vom Rick gespielt hat, als auch Marcel Dalio, der den Emil gespielt hat, den Croupier. Die waren ein Ehepaar, witzigerweise. Und die haben Frankreich verlassen wegen der jüdischen Herkunft von dem Marcel Dalio. Und die hatten dann quasi die Flucht von Frankreich in die Vereinigten Staaten, die war Hals über Kopf schon während des Krieges. Er war Darsteller in französischen Filmen. Seine Familie, die musste er zurücklassen in Frankreich. Die ist dann in den KZs umgekommen, wie es halt so irgendwie alle getroffen hat. Ja. Während der Dreharbeiten zu Casablanca haben die zwei sich scheiden lassen.
Okay.
Ja, hat nicht sollen sein. Dann der Kurt Boys, der den Taschendieb gespielt hat, der ist auch Jude gewesen, also somit auch Flucht 30er, 40er ab nach Amerika. Der ist dann später wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Dann gab es den Helmut Dantine oder Dantin, der den Bulgaren Jan Brandl gespielt hat, die am Roulette-Tisch quasi Geld für diese Visa erspielen. Der war Sohn jüdischer Eltern und der hat sich einer Anti-Nazi-Bewegung angeschlossen und war drei Monate lang in einem Internierungslager. Und dann ist er auch nach Amerika emigriert zum Bekannten seiner Eltern. Sie selber, die Eltern, kamen natürlich wo? Im KZ um.
Ja.
Dann haben wir den Lutz Altschul, der einen Flüchtling in Rixcafé gespielt hat. Das ist auch ein Jude. Ich glaube aber ein österreichischer Jude, wenn ich mich nicht täusche. Dann der ist quasi auch nach Amerika geflohen. Tod Berliner, die ist eine der Baccarat-Spielerinnen, die ist über Prag, Wien und Paris in die Niederlande emigriert, 1933. Ich stelle mir das so krass vor, gell? Du bist dann so dauernd krass, irgendwie, volldepp, ehrlich war. Und dann am Schluss, 1940 ist sie dann über Lissabon in die USA geflohen. Dann haben wir die Lotte Palfi-Andor, die ihre Diamanten verkaufen muss im Film.
Die ist
auch Jüdin in Deutschland. Die ist 34 mit dem ersten Ehemann über Frankreich und Spanien in die Vereinigten Staaten geflohen. Die haben sich auch später getrennt. Dann haben wir den Wolfgang Zilzer. Der ist der mit den abgelaufenen Papieren, der am Anfang erschossen worden ist.
Der hat
Deutschland 1937 verlassen. Und der hatte aber den Vorteil, der ist in den Vereinigten Staaten geboren, deswegen hat automatisch ja die dortige Staatsbürgerschaft gehabt. Aber der hat sich umgenannt in John Voigt, weil er seinen in Berlin lebenden Vater nicht gefährden wollte. Aber, Nazi-Arschlöcher, dem sein Vater war da Max Zilzer, der war ebenfalls Schauspieler und der wurde zu Beginn des Zweiten Weltkriegs beim Gestapo-Verhör mit Fotos seines Sohnes aus dem Anti-Nazi-Film Ich war ein Spion der Nazis konfrontiert. Also super. Die kriegen jeden Schmarrn raus. Dann haben wir noch die Ilka Grüning, die hat die Frau Leuchttag gespielt, auch Flüchtling in Rixcafé, das war auch eine Jüdin, also auch geflohen. Dann Ludwig Stössel als Herr Leuchttag.
Ja, die haben Deutsch geredet, die beiden.
Ja, im genau, Film. Richtig, genau. Und das war auch jüdischer Schauspieler. Der ist nach Wien gegangen, hat dort am Raimund-Theater gearbeitet und nachdem sind sie auch geflohen. Und dann haben wir noch den Richard Rewe, der hat Strassers Begleiter, Hauptmann Heinze gespielt. Das war ein Österreicher, Jude auch. Und Hans Heinrich von Twardowski, der den deutschen Offizier gespielt hat, der ist homosexuell gewesen. Und das ist gleichbedeutend wie Jude, wenn du in Nazis zu tun hast, dann musst das du auch richtig verpassen. Weil da darf ja gar nichts sein bei denen. Gell? Volldeppen. Also muss ich sagen, das ist eigentlich so ein doppelter Boden, weil das, was der Film darstellt, das ist alles auch irgendwie real für die meisten. Weil die hatten ihre Flucht ja schon alles so hinter sich. Und das ist schon krass. Diese ganzen Schauspieler.
Krass.
Weil es war ja schon Krieg und die hatten alle, sind ja deswegen Schauspieler, weil sie alle schon geflüchtet sind. Also das ist natürlich auch so ein bisschen ein Propagandafilm, weil sie machen auch so ein paar Seitenhiebe. Ich glaube, dass das Plakat von diesem, da wo der am Anfang erschossen worden ist, der ist ja unter dem Plakat quasi gestorben. Und das ist, glaube ich, irgend so eine Führungskraft, gegen die man gekämpft hat. Und am Schluss tut doch der Polizei, Heinzi, der, weißt schon, der französische Polizist, der Captain Louis Renault, tut sich doch so aus so einer Wasserflasche Wasser einschenken und die Vichy-Wasserflasche dann wegschmeißen, obwohl noch Wasser drin. Und das ist auch so ein politisches Ding, weil das kommt aus dem Ort Vichy, wenn ich das richtig verstanden habe, und die waren also irgendwie verknüpft mit den Nazis. Und deswegen so demonstrativ diese, weil ich habe es auch erst nicht gewusst, dachte mir, was schmeißt du erst die Flaschen weg? Und man hat damit extra noch explizit hier das Logo gesehen, weißt?
Ja.
Und das ist nämlich der Gag gewesen quasi, um da so ein Zeichen zu setzen.
Okay.
Also die spielen da schon mit viel so Dings, also es ist schon ein
politisch.
Sehr, sehr, sehr politischer Film, ja.
Ja.
Der aber trotzdem sehr gut erzählt ist und dann quasi ja noch so ein bisschen funktioniert, obwohl es ja jetzt eine andere Zeit ist, weil er passt halt 1:1 in das Jahr 1942, gell?
Ja, voll.
Das ist schon spannend, ja. Interessant. So, fand ich gut. Ich fand ihn auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist halt einfach, er steht auch in dem schlauen Buch drin, logisch.
Ja, logisch.
Und ach ja, was ich noch mitgekriegt habe, die Deutschen, wir natürlich. Der kam 29. August 1952 in die deutschen Kinos. Da war alle Hinweise auf den Zweiten Weltkrieg waren rausgeschnitten.
Krass, wie geht denn das? Hast die deutschen Soldaten und alles haben sie da rausgeschnitten?
Ja, genau. Alle Szenen mit Major Strasser und anderen Nazis herausgeschnitten.
Das macht ja keinen Sinn dann.
Natürlich, das ist der ganze Film von Arsch, gell? Auch die Szene, wo die Deutschen dieses Lied, die Wacht am Rhein stimmen und dann von den anderen niedergesungen werden, die war rausgeschnitten. Den Viktor Laszlo haben sie umgetauft zu Viktor Larsen, einem Atomphysiker. Also nicht einem Gegenkämpfer, sondern er war halt ein Atomphysiker.
Das macht ja keinen Sinn, warum muss er dann flüchten?
Ja, genau, ich mache auch keinen Sinn. Kapitän Renault, den haben sie Monsieur Laporte genannt und der war jetzt halt einer von der Interpol.
Oh Gott.
Also und somit war Casablanca, steht hier, dann 25 Minuten kürzer und eigentlich nur noch eine harmlose Romanze.
Genau, Romanze.
Kein Propagandafilm mehr gegen die Nazis und das Vichy-Regime. Vichy-Regime war das, genau. Und erst 1975 hat die ARD die ungekürzte und neu synchronisierte Fassung ausgestrahlt, die wir heute kennen. Verrückt, oder?
Verrückt.
Vor allem ich verstehe es halt nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht, weil der Krieg ist 7 Jahre vorbei. Warum kann ich...
Ja, zu früh wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja, aber weil ich weiß ja, ich meine, ich als Bürger hätte den Krieg erlebt und denke ich jetzt gerade so. Und dann weiß ich auch, dass das scheiße war. Und dann habe ich eigentlich, so mit meinem Brain jetzt, hätte ich dann kein Problem, wenn mir dann ein Film, den ich da sehe, der im Krieg dann rauskam, den ich dann aber nach dem Krieg sehe und der sagt, das war scheiße. Ja, hallo? Ja. Da haben wir schon noch ganz schön Nachwehen gehabt irgendwie, wir Deutschen.
Ja, aber wahrscheinlich sind 7 Jahre echt nicht ja, genau. Genug. Ja, richtig, das sind viele, ja. Gibt es vielleicht noch ein paar, die...
Ja, das sitzen noch, saßen noch ein paar so drin, genau. Ja. Das glaube ich auch fast, ja. So, Viktor Laszlo gibt es übrigens, eine Popsängerin. Ich glaube, dass jeder ein Lied kennt. Ich glaube, die war in den 80ern oder 90ern, ich weiß nicht ganz genau. Die hat sich an dem Viktor Laszlo nach dem benannt, quasi.
Ah.
Muss mal gucken, ich weiß aber jetzt nicht.
Aber Frau, oder wie?
Ah, Frau, ja, genau. Eine Frau, okay. Ja. Auch nicht mit diesen Apostrophen, sondern einfach relativ simpel. Aber es war halt auch
Amerikanerin oder?
Ja. Warte mal, ich sag's dir gleich ganz genau.
Ganz genau.
Ja, weil dann gucken wir halt mal kurz, wenn es dich interessiert. Viktor Laszlo. Französisch-belgische Popsängerin.
Ah, okay.
Genau. Und die schreibt sich Viktor Laszlo, also Z-L-O, also ohne diesem S noch davor.
S davor, ja. Okay.
Und die hatte Wahnsinn, ich glaube, die hatte irgendein ganz berühmtes Lied, das, ich glaube, Poesless, 1987, das könnte sein. Kommt mir gerade so bekannt vor. Ja, also die hat sich danach benannt. Und ja, Zitate hat man jetzt schon, also der historische Hintergrund ist echt. Und ich finde den halt echt schon gut.
Ja, das ist nee, ein Film, also ich den ich mir angeschaut zum haben.
Ja, ist jetzt kein Film, den ich mir jetzt wirklich nicht anschauen würde, aber es ist schon ein wichtiger Film, finde ich.
Ja.
Und wenn man den einordnet.
Und ich finde auch, dafür, dass es so alt war, jetzt haben wir schon ein paar alte geschaut, das war null so Theater wie bei Arsen und Spitzenhäubchen zum Beispiel.
Richtig,
also da war das komplett, das war sehr Hollywood. Spielfilm dann gedreht worden und weit, weit weniger Theater.
Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Was mir halt so auffällt, du hast gemerkt, dass das eine Flugzeug, wie es reinfliegt, dass das künstlich war.
Ja, okay.
Ja, das fand ich ganz lustig, aber die durften da nämlich nachts keine Flugzeugaufnahmen machen, weil das war ja alles Kriegszeit. Und Die Szenen, wo dieses Flugzeug da am Schluss übers Rollfeld rollt und wo auch dann der Major Strasser und so kommt, weißt du, diese Schlussdings, das haben sie auf irgendeinem so Armeestützpunkt dann machen dürfen, kurz.
Ja.
Irgendwie so. Aber es macht ja nichts. Es ist ja trotzdem cool. Meine Tricks waren damals eh anders. Das ist genauso, wie sie durch Paris gefahren sind. Da hast du genau gesehen, dass sie in einem Auto sitzen und hinten läuft halt so eine Wand ab.
Deswegen hakt
es ja immer ab. Das war früher ganz normal so. Bist du nicht live in Paris gefahren, wie sie es heute machen? Wobei heute mal unseren Computer an. Aber ich find's echt irre. Das ist ziemlich geil gemacht. Es gibt noch einen komödiantischen Anti-Nazi-Film. Das ist von Charlie Chaplin. Den kenne ich auch. Den könnten wir vielleicht auch mal anschauen. Der große Diktator, der verarscht ja eigentlich richtig den Hitler.
Und der ich glaube, ich kenne Fotos von dem,
wo ja, der ist Charlie Chaplin, sieht aus wie der Hitler, so. Genau. Ja, das sieht er komplett aus und hält auch irgend so eine Rede und so. Den müssten wir uns mal geben. Der ist von 1940. Und der ist halt auf Komödie gemacht, quasi. Aber der tut auch ein bisschen die US-Staatsmacht auch ein bisschen. Weil Charlie Chaplin war eh lustig.
Ja.
Der war immer nachdenklich und komödiantisch irgendwie. Das fand ich sehr interessant. Ja, super. Also, grandioser Film. Lohnt sich, ja.
Ja, absolut.
Und kann man schon. Dann gibt es, glaube ich, nichts mehr, oder? Humphrey Bogart, ich weiß gar nicht, warum ich den eigentlich so gerne mochte, den Humphrey Bogart als Kind, weil ich habe damals eigentlich gar nichts richtig angeschaut mit ihm. Weil ich meine, die Filme verstehe ich ja jetzt erst.
Ja, ja.
Aber ich glaube, weil immer die Bilder so cool waren mit ihm. seinem Hut und keine Ahnung. Ich als kleiner Scheißer kann ich nicht mehr nachvollziehen.
Ja, na. Also es waren definitiv keine Kinderfilme irgendwie.
Das hat aber damals auch keinen interessiert, was du halt angeschaut, weil es lief halt im Fernsehen und das hast du halt angeschaut. Das hat, ich weiß gar nicht, da gab es doch wahrscheinlich noch keine FSK oder sowas, weil es hat niemanden interessiert. Also, das ist, wir haben alles angeschaut, was lief. Und Mai war es halt vom Fernseher geflaggt, das hat überhaupt keinen interessiert. Und die FSK steht jetzt hier gar nicht, seit wann es die eigentlich gibt. Nee, kann ich es gar nicht sagen. Ich dachte, ich kann schnell gucken, seit wann es die gibt, aber es steht hier gar nicht. Keine Ahnung.
Okay. Ja,
ich kann mich nicht dran erinnern.
Ach shit, damals, wenn du spielst, dann gehst halt.
Ja, genau, richtig. Ja, genau, so war es halt. Mai, dann hast du halt nicht so. Scheißegal. Egal. Gut. da haben wir es, oder?
Ja, du bist dran.
Ich bin dran, jawohl. Ich habe diesmal, hätte ja noch einen Film aus den 80ern auf dem Radar gehabt, den habe ich jetzt aber verschoben, weil ich nämlich mir so gedacht habe, wir haben so selten die 70er Jahre gehabt.
Stimmt, ja.
Die sind sehr dünn, deswegen habe ich ein bisschen überlegt und da ist mir ein Film eingefallen, der ist aus den 70er Jahren. Wahrscheinlich, ich habe ihn gesehen, ich weiß es, aber ich kann mich null mehr dran erinnern. Wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob wieder nackter Busen durchs Bild läuft, das weiß ich nicht. Aber ich wette, dass man lange Beine sieht, weil ich meine, die 70er waren halt so.
Ja.
Also damit muss man jetzt rechnen, ja? Schon mal als Disclaimer. Bereitet euch darauf vor, die 70er waren einfach offener. Also, es ist ein Science-Fiction-Film, witzigerweise.
Okay.
In dem die Menschen super sorglos leben, aber ihr Leben auf 30 Jahre begrenzt ist.
Oh, krass.
Ja.
Das ist nicht lang.
Das ist nicht lang. Nee, da bist jetzt du Asche rum um Sack.
Ja. Kriegen wir Kinder?
Das müssen wir den Film anschauen. Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich, weil sonst könnten es ja keine Einwohner, Geburt und so. Auf jeden Fall. Na, mehr machen wir jetzt nicht. Also, das reden wir dann drüber. Ist eine Dystopie eigentlich, mehr oder weniger, und eine schöne Wohlstandsgesellschaft, aber hast halt nur 30 Jahre auf der Uhr.
Sind da Schauspieler dabei, die ich kenne? Okay, dann
also vom Namen her, das können wir jetzt dann gleich nebenbei, vom Namen her würde ich sagen, eine vielleicht.
Okay.
Aber das ist keine Hauptdarstellerin.
Okay. Okay.
Glaube ich fast nicht.
Das wird ein interessantes Gespräch werden, glaube ich.
Das glaube ich auch. Das könnte
ist in deinem schlauen Buch?
Nein, leider nicht. Habe ich schon geschaut. Leider nicht. Ich glaube, so krass hat er auch nicht durchgeschlagen, der Film. Okay. Aber ich habe ihn im Hinterkopf, dass er schon ein bisschen philosophisch dann wird oder so.
Okay.
Ja,
spannend.
Also dann in dem Sinne.
Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
Bitte euch.
Ciao.
Filmgeschichten.